Diese Woche hat die Tübinger Firma CureVac eine erneute Pressemitteilung zu ihren Forschungserkenntnissen für einen Impfstoff gegen Corona herausgebracht. All Inclusive, die inklusive Jugendredaktion der Wüstenwelle, war am Tag direkt vor Ort auf der oberen Viehweide und hat mit Pressesprecher Thorsten Schüller gesprochen.
Die Firma ist jetzt mit dem Impfstoff weltweit bekannt geworden, wo die Forschung begonnen haben im Rahmen der Corona-Pandemie. Auch Trump war da drin. Wie war das für Sie, auch in Amerika so Ansehen zu haben, aber gleichzeitig auch einen Präsidenten zu haben, der den Impfstoff exklusiv von einer Tübinger Firma sichern möchte?
Gut, die Nachricht ist ja falsch gewesen, dass Trump sich den Impfstoff sichern wollte oder dass er auch exklusiv große Impfstoffmengen haben wollte. Das haben wir klar dementiert. Es hat CureVac natürlich ein hohes Medieninteresse gebracht. Die kleine Biotech-Firma CureVac aus Tübingen ist mittlerweile wahrscheinlich weltbekannt. Was es damals gegeben hat, dass natürlich unser damaliger Vorstandsvorsitzender eingeladen worden ist, recht kurzfristig ins Weiße Haus, um unsere Entwicklungstechnologie vorzustellen. Auch viele andere Pharma- und Biotech-Manager waren eingeladen. Das hat sich das Team vom Herrn Trump angehört und das war's. Aber es hat den Vorteil, dass wir eben jetzt sehr bekannt sind und auch viele Institutionen, Regierungsvertreter, potenzielle Investoren, Wissenschaftler auf uns zukommen, auf uns aufmerksam geworden sind und nach allen Möglichkeiten eines Austausches oder auch einer Zusammenarbeit fragen.
Hätte man das gedacht, als es war jetzt nicht ganz junge Firma, aber doch noch recht junge Firma, 2 Jahrzehnte ist, glaube ich, die Firma alt, dass man so ein großes Interesse im Rahmen so einer Pandemie, mit der ja eh keiner gerechnet hat, erhalten würde?
Nein, also wenn Sie mich im Anfang Januar gefragt hätten, hätte ich das nie für möglich gehalten. Damals tauchten so die ersten Meldungen über das Virus auf. Und wir haben uns dann so ab Mitte Januar intensiver damit beschäftigt, haben uns die Gensequenz angeguckt, weil mit der arbeiten wir. Haben dann auch entschieden, ja, wir haben die Möglichkeiten, sowohl technisch als auch von der Kapazität her, dass wir einen Impfstoff entwickeln könnten und haben das dann als Projekt aufgenommen. Dass es sich zu einem solch großen Projekt entwickeln würde, das haben wir damals ehrlich gesagt noch nicht geahnt und dass es auch solch eine Aufmerksamkeit nehmen würde. Die Aufmerksamkeit und auch die Bedeutung ist natürlich mit der zunehmenden Ausbreitung des Virus gekommen. Ne? Und das Virus hat sich halt auch Land für Land und Kontinent für Kontinent erobert.
Welche Projekte hatten Sie dann eigentlich jetzt so geplant, in 2020 zu machen? Oder was war im Januar eigentlich Ihre Tätigkeit so?
Wir haben verschiedene Arzneimittelprojekte basierend auf unserer Technologie, der sogenannten mRNA, Messenger-RNA-Technologie. Da geht es im Grunde darum, dass dem Körper nicht ein Wirkstoff gegeben wird oder verabreicht wird, sondern eine Information, die Information über einen Virus zum Beispiel oder über eine krebserregende Substanz. Und der Körper, so die Technologie, entwickelt daraufhin dann seine eigenen Abwehrstoffe. Und wir hatten und haben natürlich nach wie vor verschiedene Projekte im Bereich Onkologie oder auch Infektionskrankheiten. Aber das Coronavirus-Projekt ist mittlerweile das Projekt Nummer 1, das wir mit der höchsten Priorität vorantreiben.
Stellen Sie dann jetzt auch vermehrt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein?
Also wir stellen nach wie vor Mitarbeiter ein im geringen Umfang. Wir haben vor allem letztes Jahr sehr stark eingestellt und haben mittlerweile eine Größe, dass wir mit unserem Mitarbeiterstamm, wir sind insgesamt 470, davon die meisten hier am Standort Tübingen. Wir haben in Frankfurt noch einen Standort für klinische Entwicklung und in Boston, USA, einen kleinen Standort. Also die meisten sind hier. Und mit diesem Mitarbeiterstamm können wir dieses Coronavirus-Projekt stemmen.
Das heißt, es geht eigentlich fast nur noch um Corona von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends.
Ehrlich gesagt, für viele Mitarbeiter unseres Hauses, ja, geht es im Augenblick sehr stark um Corona. Das treibt uns, wie im Prinzip die ganze Welt, sehr stark um. Ja.
Wie sehen die Abläufe dann aus? Also wo sind die einzelnen Schritte, die man da durchgehen muss, um so einen Impfstoff zu entwickeln?
Gut, Sie müssen natürlich erstmal das Virus analysieren. Wir haben dann Mitte Januar uns die Sequenz, die Gensequenz des Virus angeschaut, sind dann damit in sogenannte präklinische Studien gegangen. Das heißt also am Anfang im Laborbereich, um es vereinfacht zu sagen, mit Petrischalen, sind mittlerweile im Tiermodell, haben gerade heute eine Pressemitteilung rausgegeben über aktuelle Ergebnisse, die wir im Tiermodell gesehen haben, die sehr positiv ausgegangen sind. Die nächste Stufe.
Was sind das für Tiere?
Mäuse überwiegend. Mhm. Den haben wir im Prinzip unseren Impfstoffkandidaten injiziert. Die bilden daraufhin Antikörper und T-Zellen. Und da haben wir also gesehen, dass wir mit einer sehr geringen Dosis eine sehr gute Immunantwort auslösen konnten. Und der nächste Schritt wird dann sein, dass man in die sogenannten klinischen Studien im Menschen gehen wird. Da sind üblicherweise drei Studien vorgeschrieben, Phase 1, Phase 2, Phase 3. Und unsere klinische Phase 1, die soll jetzt im Juni beginnen.
Können sich da noch Leute bewerben oder wie werden die ausgewählt?
Wir erhalten in der Tat viele Bewerbungen. Das ist aber nicht der übliche Prozess, sondern die klinischen Studien werden von sogenannten klinischen Zentren, im Prinzip spezialisierten Krankenhäusern durchgeführt oder universitären Kliniken. Und die wählen letztendlich die Probanden aus, die Teilnehmer, die daran teilnehmen.
Und die müssen sich dann aber bewerben oder wie kommt man zu diesen Teilnehmern?
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wie dort der Prozess abläuft. Die Probanden, die potenziellen Teilnehmer werden sicherlich nach gewissen Kriterien untersucht. Sind sie gesund? Es sollten gesunde Leute sein. Bestimmte Altersgruppen kommen dafür in Frage. Haben sie Vorerkrankungen? Ja oder nein? Und wenn die Kriterien passen, dann wird das Studienzentrum diese Leute möglicherweise aufnehmen.
Das ist dann diese sogenannte Phase 1. Ist das also noch die riskanteste Phase, wo die Leute dann an dem Impfstoff auch sterben könnten beispielsweise, oder?
Also das sollte ausgeschlossen sein. Wir gehen zum einen mit einer sehr geringen Dosis in diese Studien hinein. Die Probanden werden sehr stark und eng überwacht auf potenzielle Nebenwirkungen. Und da wir nicht mit dem Originalvirus bzw. Resten oder abgetöteten Teilen des Originalvirus arbeiten, sondern mit der Gensequenz, schätzen wir auch, dass potenzielle Nebenwirkungen noch mal deutlich geringer sind als bei üblich hergestellten Impfstoffen.
Mhm. Und wie gewinnen Sie die Gene? Kannst du das nochmal skizzieren?
Also das ist ein Prozess, der im Laborbereich durch unsere Wissenschaftler stattfindet, basierend auf einem standardisierten Prozess. Man kann sich das im Prinzip vorstellen, wie Programmieren. Sie programmieren die mRNA, diesen Botenstoff, der in jedem Körper vorkommt, mit der Information des Virus, mit der Geninformation des Virus. Und das Ganze injizieren Sie dann in den Menschen.
Und wann war nochmal der Termin mit der Startphase 1?
Das wird jetzt im Juni sein.
Und die Phase 2 und 3, wann dürfen die dann starten?
Gut, man wird sich dann die Ergebnisse der klinischen Phase 1 anschauen. Wenn die positiv ausfallen, könnten wir diese Ergebnisse im Spätsommer haben. Wenn die positiv sind, dann ist unser Ziel, möglichst schnell in eine nächste klinische Phase mit dann ja durchaus 2.000, 3.000 Probanden zu gehen. Darüber hinaus hängt es dann auch sehr stark davon ab, von den weiteren Ergebnissen zum einen und zum anderen, was die regulatorischen Behörden sagen, wenn die grünes Licht geben für einen schnellen weiteren klinischen Prozess, dann kann das Ganze durchaus beschleunigt stattfinden. Vielleicht auch, was teilweise auch schon besprochen oder auch vermutet wird, dass man dann Hochrisikogruppen, die zum Beispiel Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, im Rahmen einer klinischen Studie diesen Impfstoff verabreicht.
Was ist dann der Unterschied bei diesen drei Stufen von den Personen? Sind es dann im Endeffekt die gleichen Personenarten und halt mehr? Oder was ist da der konkrete Unterschied?
Die Personenarten sind in der Regel gleich, bloß die Anzahl der Teilnehmer, die verändert sich sehr stark. Sie haben also in der klinischen Phase 1 werden wir ungefähr 200 Probanden haben. In der Phase 2 können es dann schon einige Tausend sein und eine klinische Phase 3, die ist dann nochmal größer angelegt. Das heißt, man will dann auch statistisch relevante Daten sehen.
Und da hat es genug Kapazitäten, um die Leute zu überwachen, oder ist es schwierig, wenn man jetzt überall, sag ich mal, diesen Impfstoff testen möchte weltweit?
Wie gesagt, diese klinischen Studien werden durch klinische Zentren durchgeführt, dann auch wahrscheinlich in mehreren Ländern, an vielen verschiedenen Standorten. Dadurch, dass diese Tests dann so verteilt sind auf viele Standorte, sollte das kein Kapazitätsproblem sein. Zumal wir ja auch jetzt schon als Unternehmen viele Anfragen von potenziellen Kandidaten erhalten, die gerne an diesen Studien teilnehmen würden.
Dann sind diese drei Studien rum. Welcher Zeitraum ist es dann? Sie hatten ja gesagt, Stufe 1 ist dann im Spätsommer bekannt, das Ergebnis. Wie lange würde es dann dauern, wenn jetzt der Idealmaß erreicht wird, dass man alles sagen kann, hey, super, wir haben was Gutes entwickelt?
Also üblicherweise ist das ein jahrelanger Prozess. Von Phase 1, 2 und 3, das können auch mal schnell 5, 6 oder 7 Jahre werden. Impfstoffentwicklung generell ist ein langwieriger Prozess. In diesem Fall gehen alle Experten und auch wir davon aus, dass dieser Prozess deutlich abgekürzt wird, einfach weil die Menschheit dringend auf einen Impfstoff wartet. Dennoch muss man, das sagen auch alle Experten, mit 12 bis 18 Monaten Entwicklungszeit, also von den ersten Schritten bis ein zugelassenes Arzneimittel möglicherweise auf den Markt kommt, rechnen. Wenn Sie also zurückrechnen, Januar 2020, als die Gensequenz veröffentlicht wurde, plus 12 bis 18 Monate, man ist also auf jeden Fall im Jahr 2021.
Die Lockerungen sind jetzt ja überall so langsam bestandskräftig. Wie schätzen Sie das ein? Ist es nochmal ein größeres Risiko, dass man in diese zweite Welle dann kommt mit Infektionen?
Gut, das ist natürlich eine Frage, die in erster Linie Virologen beantworten können. Ich bin durchaus der Meinung, dass man sehr wachsam sein muss, denn eine zweite Welle, ich glaube, da müssen wir uns alle drüber im Klaren sein, wenn die kommt, dann wird die wirklich massivste wirtschaftliche Schäden auch verursachen. Wir sehen das ja jetzt schon, dass unsere Wirtschaft schwer leidet. Und bei einer zweiten Welle wird es richtig hart werden, meiner Meinung nach.
Haben Sie dann selbst auch Angst, also diesen Druck zu haben von der Bevölkerung weltweit, dass ein Impfstoff zwingend schnellstmöglich benötigt wird? Oder haben Sie keine Angst, dass da jeder Fehler, sage ich mal, wo bei einer Entwicklung passieren könnte, die Leute sehr schnell empört sind? Jeder diese Sehnsucht nach dem Impfstoff hat, nach den Lockerungen, nach dem normalen wirtschaftlichen Leben und so weiter.
Angst haben wir keine. Wir verspüren natürlich den Druck. Wir verspüren ihn auch selber. Es ist auch unser eigener Wunsch und auch unser eigener Druck, möglichst schnell einen möglichst guten Impfstoff zu entwickeln. Also bei allem Tempo, das hier an den Tag gelegt wird, darf die Qualität nicht aus dem Blick verloren gehen. Und Qualität heißt natürlich erstmal möglichst keine Nebenwirkungen, denn immerhin, Sie injizieren den Impfstoff ja in gesunde Probanden, die Sie nicht krank machen wollen. Und auf der anderen Seite eine möglichst gute Wirkung. Das sind die Ziele. Und daran arbeiten wir sehr intensiv. Und da wir 20 Jahre Erfahrung haben mit der mRNA-Technologie und mittlerweile auch über die Besonderheiten dieser Technologie sehr gut Bescheid wissen, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir jetzt auf einem guten Wege sind.
Was steht dann jetzt für Sie die nächsten Tage jetzt noch an?
Gut, in der Tat jetzt die Vorbereitungen zur klinischen Phase 1. Das ist für uns ein wichtiges, auch ein spannendes Ereignis. Wir brauchen dafür auch erstmal die Genehmigung von den Zulassungsbehörden oder der Zulassungsbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut insbesondere. Wir stehen im engen Kontakt, aber natürlich ist man gespannt, ob man dann auch dieses Okay erhält, damit wir dann rasch in die klinische Phase 1 gehen können.
Stehen Sie dann auch im Austausch mit der deutschen Bundesregierung?
Also wir führen Gespräche mit verschiedensten Seiten, unter anderem auch mit der Bundesregierung.
Verschiedene Seiten, sind es dann auch Firmen oder sind es insgesamt Regierungsvertreter verschiedener Länder?
Also das ist ein breites Spektrum. Es sind Unternehmen, es sind wissenschaftliche Institutionen, universitäre Einrichtungen, Regierungsvertretungen. Es sind auch Regierungen anderer Länder, die auf uns zukommen und Interesse zeigen an dem Impfstoff. Es sind potenzielle Investoren. Also das Spektrum ist hier in der Tat sehr breit.
Wie viel werden dann den Impfstoff kriegen können am Anfang, wenn die Phasen erfolgreich waren und er zugelassen wird? Also wie viele Personen können ihn direkt bekommen, sobald es möglich ist?
Gut, Sie müssen die Produktion dann natürlich erstmal hochfahren. Der große Vorteil von CureVac ist, dass wir hier am Standort Tübingen eine existierende Produktionsanlage haben. Wir haben auch schon angefangen, in der Tat den Impfstoff zu produzieren. Also es liegen schon Mengen vor, sofern es dieser Impfstoff denn auch wird, wovon wir ausgehen. Und die Kapazität dieser Anlage, die liegt bei mehreren hundert Millionen Impfdosen pro Jahr. Wie viele es am Ende genau sind, das hängt davon ab, wie groß die individuelle Impfdosis am Ende ausfallen wird. Sind es 2 Mikrogramm, 5 Mikrogramm, 10 oder 50 Mikrogramm? Das wissen wir heute noch nicht. Wir hoffen oder erwarten auch aufgrund unserer bisherigen Erkenntnisse bei einem Tollwutimpfstoff, dass die Dosis sehr gering ausfallen wird. Und dann können wir, wie gesagt, pro Jahr bis zu mehrere hundert Millionen Impfdosen herstellen. Darüber hinaus haben wir von der EU-Kommission die Zusage über einen Kredit. Das Geld möchten wir in den Aufbau einer weiteren Produktionsanlage hier in Tübingen investieren. Das Gebäude steht bereits. Sobald der Kredit freigegeben ist, werden wir in die Maschinen investieren, die dort einbauen. Und dann könnten wir in 2 Jahren in der Verfassung sein, dass wir mehrere Milliarden Dosen pro Jahr produzieren.
Das heißt, eigentlich würde Ihre Produktion für die ganze Welt reichen?
Das ist vielleicht ein bisschen arg ambitioniert, denn wenn Sie die gesamte Welt mit Impfstoff versorgen wollen, dann müssen Sie noch höhere Produktionskapazitäten entwickeln. Auch bei der neuen Produktionsanlage hängt es ja sehr stark davon ab, wie hoch die individuelle Dosis am Ende ausfällt.
Muss man das dann wieder auffrischen? Gibt es auch schon Erkenntnisse oder reicht eine einmalige Impfung für jeden Patienten mal?
Das können wir heute noch nicht sagen. Das wird sich dann tatsächlich erst entweder in den klinischen Tests oder vielleicht auch später erst in der Praxis zeigen, wie lange die Wirkung des Impfstoffes anhält.
Sagen Sie jetzt auch noch ein bisschen dazu, was Sie davor entwickelt haben für Impfstoffe die letzten 2 Jahrzehnte?
Also wir haben sehr intensiv an einem Grippeimpfstoff gearbeitet. Wir haben an einem Tollwutimpfstoff gearbeitet oder arbeiten an einem Tollwutimpfstoff. Wir sind auch dabei, unsere Technologie, die mRNA-Technologie für Onkologie, also Krebsarzneimittel, anzuwenden. Das alles befindet sich im Entwicklungsstadium. Also wir haben noch kein Produkt auf dem Markt mit dieser Technologie. Sind aber mittlerweile sehr weit fortgeschritten und auch wenn wir auf unsere Wettbewerber blicken, dann haben wir den Eindruck, die mRNA-Technologie wird allmählich erwachsen und steht da kurz davor, auf den Markt zu kommen. Und wenn das gelingt, dann wird das möglicherweise eine Revolution für die Medizin sein, weil es ein komplett neuer Ansatz ist, der Medizin. Wie vorhin gesagt, üblicherweise wird zum Beispiel mit einer Tablette einem Patienten ein Wirkstoff verabreicht. Wir verabreichen aber keinen Wirkstoff, sondern eine Information und geben dem Körper die Information, seinen eigenen Wirkstoff zu entwickeln. Das ist ein komplett neuer Ansatz. Und wenn der funktioniert, und Coronavirus-Impfstoff könnte hier ein Testfall sein, dann wäre das natürlich ein Startschuss, um auch in andere Indikationen zu gehen.